Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal die Proletenpassion Teil 2. Zu hören gibt's was über die Pariser Kommune und die Oktoberrevolution in Russland.
Es geht voran! Es geht voran!
Hallo und willkommen zum zweiten Teil der Proletenpassion in der Sendereihe Geschichte wird gemacht. Heute kriegt ihr aus der Proletenpassion zwei Teile zu hören, und zwar zum einen die Pariser Kommune und zum zweiten die russische Oktoberrevolution. Wir hatten das schon beim Teil 1 der Proletenpassion erzählt, dass wir diese Proletenpassion von Schmetterlingen unter anderem deshalb spielen, weil sie eine sehr interessante Aufarbeitung der Geschichte ist. Denn in der Proletenpassion wird genauso Geschichte aufgearbeitet, wie wir es machen wollen, nämlich Geschichte von unten zu bringen. Aber man muss natürlich eins bedenken, auch die Schmetterlinge, die die Proletenpassion geschrieben und gespielt haben, sind mittlerweile Geschichte. Denn die Schmetterlinge haben diese Proletenpassion 1977 rausgebracht und damals waren einige Sachen anders gesehen worden als heute. Unter anderem zum Beispiel die Frauen, das Frauenbild, das Parteibild, weil das war halt die Hochzeit der K-Gruppen 1977. Und deshalb wollen und können wir es uns auch nicht verkneifen, zu eben diesen Punkten später auch noch ein paar Kommentare zu machen. Unter anderem halt zum Beispiel zu den Frauen in der Pariser Kommune, wo ihr nachher auch noch ein Lied zuhören werdet, und zu, ja, dem heroischen Bild der Partei. Aber nichtsdestotrotz ist die Proletenpassion, wenn man diese Abstriche macht, doch unseres Erachtens ein gut gelungenes Werk. Und das wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Wir lesen euch auch immer wieder vor, zwischendrin, das, was die Schmetterlinge im Booklet geschrieben haben. Und das hört ihr jetzt als erstes.
Am 19. Juli 1870 erklärt Frankreich Preußen den Krieg. Am 2. September desselben Jahres kapitulierte das französische Heer unter der Führung Napoleons III. Mit ihm gingen 200.000 Soldaten in die deutsche Kriegsgefangenschaft. Empörung im französischen Volk. Es bildet sich unter Thiers und Favre eine republikanische Regierung der nationalen Verteidigung. Die Pariser werden bewaffnet, denn die Preußen marschieren bereits auf Paris zu. Am 19. September 1870 beginnt die preußische Belagerung von Paris. Schon am selben Tag finden Geheimverhandlungen zwischen Favre und Bismarck statt. Die Regierung wird ab nun Regierung des nationalen Verrates genannt. Am 25. Januar 1871 akzeptiert diese Regierung des nationalen Verrates folgende Bedingungen. Erstens, Waffenstillstand von 21 Tagen. Zweitens, Schleifung der Befestigungsmauern von Paris. Drittens, Übergabe der Pariser Armee an die Preußen. Viertens, Zahlung einer Kriegsentschädigung von 200 Millionen Francs innerhalb von 14 Tagen. Am 19. März 1871 folgt der berüchtigte Entwaffnungsversuch. Thiers fordert die Nationalgarde auf, sich dem Kommando der Regierung zu unterstellen. Nur 300 von 300.000 Nationalgardisten gehen zur bürgerlichen Regierung über. Daraufhin flüchtet Thiers nach Versailles. Die Nationalgarde setzt ihre Offiziere ab und wählt neue. Am 18. März proklamiert die Nationalgarde:
Die Proletarier von Paris inmitten der Niederlagen und des Verrats der herrschenden Klassen haben begriffen, dass die Stunde geschlagen hat, wo sie die Lage retten müssen. Dadurch, dass sie die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in ihre eigenen Hände nehmen. Sie haben begriffen, dass es ihre höchste Pflicht und ihr absolutes Recht ist, sich zu Herren ihrer eigenen Geschichte zu machen und die Regierungsgewalt zu ergreifen.
Am 19. März beschließt das Zentralkomitee der Nationalgarde für den 28. März 1871 die Wahlen zum Rat der Kommune festzusetzen. und ab diesem 28. März sitzen zum ersten Mal Bäcker, Schuster, Packer und so weiter in einer gesetzgebenden Körperschaft. Und ab diesem 28. März erlässt dieses Parlament täglich beispielgebende, bis heute noch nicht verwirklichte Gesetze. Dazu gehört die Trennung von Staat und Kirche. Religionsunterricht findet in den Schulen nun nicht mehr statt. Das stehende Heer und die Polizei werden durch Volksbewaffnung bzw. bewaffnete Arbeitermilizen abgelöst. Lehrer, Richter, Beamte sind wie Politiker zu wählen. Alle sind jederzeit wieder abwählbar. Beamte und Politiker erhalten keinerlei Privilegien, sondern zum Beispiel Lohn wie ein durchschnittlicher Arbeiter. Die Werkstätten und Fabriken werden kontrolliert, Geldstrafen abgeschafft. Alle Fabriken, deren Besitzer geflohen waren, wurden den Arbeitern übergeben. Auch das Volk äußerte sich auf progressive Art. Die Säulen der Vendôme werden als Symbol des Kolonialismus und der Unterdrückung der Völker abgerissen, die Guillotine verbrannt. Ab April verhandelt Thiers mit Bismarck um eine Freilassung der gefangenen Soldaten. Mit diesen Soldaten, die von der Entwicklung in Paris nichts wussten, erobert Thiers in der ersten Maiwoche Paris. Die Opfer der Pariser Arbeiter. 40.000 Tote, 30.000 Gefangene und 40.000 Deportierte. Die Pariser Arbeiter und Kleinbürger waren ziemlich unvorbereitet an die Macht gekommen. Es gab noch keine genauen Vorstellungen, wie das Proletariat seine Staatsgeschäfte führen soll. Es hatte damals keine einheitliche Führung gegeben, keine einheitliche Arbeiterpartei. Und trotz der Fehler, die die Kommune machte, waren ihre Ansätze zur Verwirklichung des Sozialismus und des proletarischen Staates richtungsweisend. Inmitten preußischer Umzingelung wurde ein Deutscher, nämlich Leon Frankl, zum Arbeitsminister gewählt. Ein Pole war ebenfalls im Rat der Kommune und Eugène Potier, auch Mitglied des Rates der Kommune, schrieb ein Lied, das die völkerverbindende politische Haltung beschreibt, die Internationale.
Dritte Station, die Pariser Kommune. In den Jahren 1870-71 herrschte Krieg zwischen Frankreich und Deutschland. Napoleon III. Und der Großteil seiner Armee wurden nach einer vernichtenden Niederlage bei Sedan gefangen genommen. Paris war von deutschen Truppen belagert. An ihrer Spitze stand General Moltke. Moltke tritt auf. Um das belagerte Paris zu retten, beschließt die bürgerliche Regierung unter Thiers und Favre, das Volk von Paris zu bewaffnen.
Horch, es rollt ein Berner Donner in den Kreis des Parlaments. Und des Kaisers neue Erben riechen drohendes Verderben. Und mit Beben in der Stimme hält man Rat in Permanenz.
Meine Herren, unsere Lage ist verfahren und fatal. Doch wir haben noch was im Petto, denn es gibt ja schließlich Ghetto und der 1000 Arbeitslose als Menschenmaterial.
Hunderttausend Arbeitslose holte man zum Militär. Kaum verzogen sich die Schwaden, da erblickte man den Schaden. Nur 1000 Arbeitslose mit Kanone und Gewehr.
Das Erbleichen der Regierung war ergreifend und enorm. Ach, es war ein schöner Schrecken, denn man sieht an allen Ecken 100.000 Arbeitslose in der Gardeuniform.
100.000 Arbeitslose, eine ganze Volksarmee.
setzen ab die Offiziere und sie beten dafür ihre. Wenn das Volk merkt, dass es stark ist, meine Herren, dann adieu. Wenn das Volk merkt, dass es stark ist, meine Herren, dann adieu.
Dass die Waffen in der Hand des Volkes eine Gefahr für die bürgerliche Regierung bedeuteten, das musste auch Monsieur Thiers erkennen. Deshalb schickte er am 18. März zwei Generäle mit ihren Bataillons, um dem Volk die Waffen wieder abzunehmen.
Wer schleicht durchs Morgengrauen, geduckt, verstohlen, fies, Kanonen wegzuklauen, dem Volke von Paris. Zwei noble Generale mit ihren Bataillons zum Montmartre von Pigalle im bleichen Licht des Monds. Da wollten sie wegschaffen das schlafende Geschütz, denn hat das Volk mal Waffen, kann sein, dass es sie nützt. Die wollten sie entfernen, denn das war ihr Geschäft. Da mussten sie es lernen, dass das Volk nicht schläft. Denn da im Morgengrauen die Hähne krähten schon, da stellten sich die Frauen hin vor die Kanonen. Sie ließen sie nicht ziehen, es wurden immer mehr. Die Generale schrien: Soldaten, ans Gewehr! Es wär mir wirklich teuer, der Anblick ihres Gesichts, wenn sie befahlen Feuer, die Soldaten taten nichts. Es sammelten sich viele, es wurden immer mehr. Sie boten gute Ziele, doch rührt sich kein Gewehr. Das hat sie sehr verdrossen, und Feuer schrien sie wieder, und die Soldaten schossen die Generale nieder. Und das war die Ballade von den zwei Generalen. Wir dachten uns gerade, sie würde euch gefallen. Ja, das war die Ballade von den zwei Generalen. Wir dachten uns gerade, sie würde euch gefallen.
Die Regierung mit ihrem Anhang nach Versailles.
Es ziehen die Lemuren mit wütendem Gehorn und ihren fetten Huren gar hastig nach Versailles. Mit ihnen ziehen die Ratten Spitzel und Garnot, die sie gefüttert hatten an den Versailler Hof. Zug auf der Straße nach Versailles. Paris ist wie schon lange nicht so sauber und so frei. Was hat sie so in Schreck versetzt, so plötzlich über Nacht? Sie sind so sehr zurecht entsetzt, das Volk ist an der Macht. Spekulanten, die ganze Unterwelt und auch die Fabrikanten, der Adel und das Geld. Die alten Generäle und ihr korrupter Staat. Mit ungeahnter Schnelle setzen sie sich ab. Was tanzt für ein Gespenst, so Zug auf der Straße nach Versailles? Paris ist wie schon lange nicht so sauber und so frei. Was hat sie so in Schreck versetzt, so plötzlich über Nacht? Sie sind so sehr zurecht entsetzt, das Volk ist an der Macht.
Am 25. März erlässt das Zentralkomitee der Nationalgarde den Aufruf zur Kommunewahl.
Vergesst nicht, dass diejenigen Menschen euch am besten dienen werden, die ihr aus eurer eigenen Mitte wählen werdet, die das gleiche Leben wie ihr führen und die gleichen Leiden ertragen wie ihr. Hütet euch vor Leuten, die zu viel reden, und vermeidet vom Schicksal Begünstigte, denn selten nur will derjenige, der ein Vermögen besitzt, im Arbeitenden seinen Bruder sehen. Wählt eher diejenigen, die sich um eure Stimme nicht bewerben. Der wahre Verdienst ist bescheiden, und es ist die Sache der Wähler, ihre Kandidaten zu kennen und nicht der Kandidaten, sich erst vorzustellen.
Das ist die Kommune, das ist die Kommune.
Ein Volk, das nun das Sagen hat, eine neue Qualität von Staat.
Das ist die Kommune.
Zum ersten Mal zu dieser Zeit herrscht das Volk in Wirklichkeit.
Das ist die Kommune.
Kommandant, vom Volk gewählt, vom Volk ernannt.
Das ist die Kommune.
Vom Volk auch wieder abgewählt, wer das Versprechen ihm nicht hält.
Das ist die Kommune. Das ist die Kommune. Das ist die Kommune.
Den Arbeitern gehört die Fabrik und was sie herstellt Stück für Stück.
Das ist die Kommune.
Ihren Bewohnern, das rufen wir aus, gehört die Stadt und jedes Haus.
Das ist die Kommune.
Und dass im ganzen Sitzungssaal kein Advokat, kein General, kein Fabrikant, kein Journalist, kein Mitglied der herrschenden Klasse ist. An ihrer Stelle beraten ihr Schneider, Schuster und Grenadier, Buchbinder, Bäcker und Sie kennen sich nicht und sie wissen doch, was sie wollen und wofür und wohin. Auch
das ist die Kommune. Das ist die Kommune.
Das Volk ist nie noch an der Macht gewesen, doch es herrscht das Volk ab nun. Darum kehrt aus mit eisernem Wesen, Privilegien, Politiker, Spesen. Gibt's nicht in der Kommune.
Und das Volk gewährt daher seinen Beamten so viel Geld, wie ein Arbeiterlohn erhält. Voilà.
Und kein Zu mehr.
Wache auf, du bist das Chor der Kettensprenger, der Bürgerheer braucht es nicht länger. Drum lösen wir es auf.
Die Kommune hat verfügt, das Volk trägt selber das Gewehr, statt dem eingesetzten Heer. Voilà.
Das genügt.
Der Staub aus Schulen und Talaren, der wird ab heute weggefegt. Die Lehren unserer Herren waren als Joch seit 1000 Jahren. Unseren Kindern auferlegt.
Trennt daher die Kirche von der Schul, das Einmaleins vom Heiligen Stuhl. Voilà.
Das gibt's nicht mehr. Angesichts der für sie bedrohlichen Entwicklung in Paris werden sogar erbitterte Kriegsgegner zu Verbündeten. Monsieur Thiers tritt mit General Moltke in Verhandlungen.
Hallo, ist Ihr Wert zu aus? Ich bin der weggejagte Chef von France. Ein Rendezvous, ich bitte sehr. Hallo, mon général, ich bin Monsieur Thiers.
Sonst wird es wohl heißen, nicht so schnell schießen die Preußen nicht.
Mon General, Sie müssen wissen, unsere Lage ist beschissen.
Hast du Probleme, die dich quälen? Komm, leg sie hier auf den Tisch. Und die Zeit, und die Zeit, und die Zeit, und die Zeit, nimm sie fort.
Mon General, Sie müssen wissen, die Kommunarden sind Kommunisten. Und darum haben wir uns entschieden, wir marschen endlich unseren Frieden. Wir sind ja Brüder, Herr von Moltke, wahre Feind der Volke.
Das wird ein Bismarck freuen, ehrlich, denn der findet's hochgefährlich.
Seid so gut, ihr lieben Brüder, gebt uns die Kriegsgefangenen wieder. Die weiße Dame, ihr einkassiert habt, als ihr den Kaiser arretiert habt. Wir brauchen Ehre und Gewalten, den Kaiser könnt ihr euch behalten. Wofür ich euch bei meiner Seele lass, wohl Lothringen als auch Elsass.
Der Handel gilt, wir schreiben alles nieder. Adieu, Herr Thier, beehren Sie uns bald wieder.
Bei der Verteidigung von Paris spielten die Frauen eine ganz besondere Rolle. Sie gründeten sogar ein eigenes Frauenbataillon.
Heute kühlen alle Küchen aus, die Frauen bleiben nicht zu Hause zum Kochen und zum Schaffen. Sie ziehen zum Kommunehaus und fordern, gibt Gewehre aus, gibt uns Frauen Waffen. Wie ihre roten Wangen glühen beim Barrikadenbau. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kummen. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kummen. Die Frau gehöre unters Dach, das Kämpfen, das ist Männersache, das war die alte Weisheit. Doch hält sie Frau nicht länger still, sie hat erkannt, wer frei sein will, muss kämpfen um die Freiheit. Wie ihre roten Wangen glühen beim Barrikadenbau. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Na 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 na. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kommen. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kommen.
Also zu diesem Lied der Proletenpassion muss man jetzt schon was sagen. Irgendwie ist das Frauenbild doch ziemlich ätzend, was da rauskommt. Irgendwie selbstverständlich scheint die Frauen am Herd zu stehen. Und nur dann in der Revolution dürfen sie mal eine Ecke kämpfen. Außerdem, also wenn Frauen ihren Mann stehen, dann sind sie irgendwie in Ordnung und sind schön, wenn sie das tun, was von ihnen erwartet wird. Also das halten wir für ziemlich daneben letztlich. Da zeigt sich auch dran, dass das ein ziemlich verunglückter Versuch ist, den feministischen Aspekt hier auch reinzubringen. Ich finde, dass man dem deutlich anhört, dass das ein Quotenlied ist. Also.
Auf dem Friedhof von Père Lachaise, unter Marienbilde, kämpfen die letzten Kommunarden. Und die Grabsteine von gestern sind ihre Schilde in ihrem Kampf für morgen. Und in die frommen Sprüche, in Gold auf geedertem Stein, fahren mit unheiligem Getös tausend blutige Flüche und gellende Schüsse ein. Auf dem Friedhof von Père Lachaise, da liegen die Armen im bekreuzten Loch, dutzendweis, ihrer Klasse gemäß. Und drüben, mit Stein überdacht, ruhen im Marmorbett die besseren Toten, im Chemisette. Und dazwischen die Toten der letzten Schlacht. und tot, wie sie sind, bestehen sie noch auf dem Unterschied zwischen den Toten. Auf dem Friedhof von Père Lachaise.
Sei euch eine Lehre. Wir hatten 30 Tage Zeit und keine Stunde mehr. Wir hatten 30 Tage Zeit und Jahre voll offener Fragen. Wir unterlagen in dem Streit den Fehlern von 30 Tagen.
Damals am 18. März, den Feind entließen wir ungeniert und trafen nicht dein Herz.
Warum, warum, warum
ließen wir die Heuchler frei und keiner schoss ihnen nach? Warum belagerten wir nicht Versailles, solange der Feind noch schwach?
Warum, warum?
Treffen wir nicht im ersten Gang nach des Bürgers heiliger Kuh. Seinen Lebensnerv die französische Bank, wir ließen sie nobel in Ruh.
Wir hatten 30 Tage Zeit. Jahre voll offener Fragen, wir unterlagen in dem Streit, in Fehlern von 30 Tagen.
Der sozialdemokratische Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats. Friedrich Engels zum 20. Jahrestag der Pariser Kommune.
Tot oder lebendig, was nützt es euch zu schießen? Tot oder lebendig, wir haben es bewiesen.
Das Volk kann selbst regieren, es braucht euch nicht dazu. Das war das erste Mal, doch es wird nicht das letzte Mal sein. Es wird so oft geschehen, bis wir uns befreien. Das war das erste Mal, doch es wird nicht das letzte Mal sein. Es wird so oft geschehen, bis wir uns befreien.
wir sind nicht mehr zu schlagen. Die Taten, die wir setzten, sind keine Utopie. Das war nur eine Stadt, doch es wird nicht die letzte Stadt sein. Es wird überall geschehen, dass wir uns befreien. Das war nur eine Stadt, doch es wird nicht die letzte Stadt sein. Es wird überall geschehen, dass wir uns befreien.
Vierte Station. Die Lehren der Pariser Kommune, gezogen in Russland, im Oktober 1917.
Manchmal kann es geschehen, hörst du den Puls der Welt, als blieben die Wolken stehen. Wie wenn die Erde ihr drehen und den
Ja, dazu können wir uns natürlich auch keinen Kommentar verkneifen, denn die Ansicht, dass die logische Konsequenz aus der Pariser Kommune dann in Russland gezogen worden ist bei der Oktoberrevolution, klingt für uns doch ein bisschen was nach der Geschichtsaufarbeitung von einer K-Gruppe, woraus ganz logisch sich das eine aus dem anderen heraus ergibt. Wir sehen da schon ein bisschen was mehr Ambivalenz, aber nichtdestotrotz wollen wir jetzt mal weitermachen mit dem, was die Schmetterlinge in ihrem Booklet schreiben.
Die Oktoberrevolution 1917 konnte nur gelingen, weil das russische Volk aus den taktischen Fehlern der Pariser Kommune gelernt hatte. Russland um 1900. Der Widerstand der geknechteten Bevölkerung gegen die Obrigkeit wächst. Arbeitsniederlegungen in den Fabriken sind an der Tagesordnung. In verzweifelten Einzelaktionen entlädt sich der Zorn der Unterdrückten. Gezielte politische Arbeit ist durch den Umstand erschwert, dass sozialistische Organisationen als illegal gelten und ständigen Verfolgungen ausgesetzt sind. Zar Nikolaus II. Bietet alle verfügbaren Repressionsinstrumente auf, um sein fortschrittfeindliches, autoritäres Regime am Leben zu erhalten. Als die inneren Spannungen auf den Zielpunkt angelangt sind, entschließt er sich zu einem riskanten außenpolitischen Abenteuer. Er erklärt 1904 Japan den Krieg. Nach einer Serie vernichtender Niederlagen erlebt er 1905 erstmals den offenen Aufruhr seiner Untertanen. Nur mit Militäreinsatz kann er die Ordnung wiederherstellen. Im August 1905 setzt der Zar die Reichsduma, ein Parlament, als beratendes Organ ein. Aber was zunächst wie ein Schritt zur Demokratisierung aussieht, erweist sich als raffinierter Schachzug. Der Zar tauscht die Mitglieder seines Scheinparlaments nach Belieben aus. Im Wesentlichen bleibt alles beim Alten. In all diesen Jahren hatte die bolschewistische Partei unter Lenin intensive politische Aufklärungsarbeit geleistet. 1903 war es zum offenen Bruch mit der menschewistischen Fraktion gekommen, die eine kleinbürgerliche, kompromisslerische Linie verfolgt. Lenin erkennt, dass eine solche Partei den wirklichen Interessen des Volks nicht vertreten kann. Sein Ziel ist der Sturz des Zarismus, die Niederwerfung der Bourgeoisie, Abschaffung des Kapitalismus sowie die Errichtung einer allrussischen Räterepublik. 1914 greift Russland als Verbündeter der westlichen Alliierten in den Ersten Weltkrieg ein. Die Bolschewiki sind die einzige sozialistische Partei Europas, die sich gemäß den Beschlüssen der Zweiten Internationalen gegen den imperialistischen Weltkrieg wendet. Die russische Armee erleidet Niederlagen, die Soldaten erfrieren und verhungern in den Schützengräben. Große Teile der Bevölkerung fordern die Beendigung des aussichtslosen Krieges. 1917 wird der Zar zum Rücktritt gezwungen. Die provisorische Regierung unter Kerenski übernimmt die Amtsgeschäfte. Die Hoffnung, dass es dieser bürgerlichen Übergangsregierung gelingen werde, den Krieg zu beenden, erfüllt sich nicht. Lenin kehrt im April 1917 aus dem Exil zurück. Am 6. und 7. November stürmen Petersburger Arbeiter, Soldaten und Matrosen den Winterpalast, den Sitz der provisorischen Regierung. Bereits am nächsten Tag wird die Räterepublik ausgerufen. Die ersten Maßnahmen der siegreichen Bolschewiki: entschädigungslose Enteignung der Großgrundbesitzer sowie ein Angebot zur sofortigen Beendigung des Krieges an alle kriegführende Mächte. Im März 1918 wird der Friede von Brest-Litowsk zwischen Deutschland und Russland unterzeichnet. Der Friedensvertrag beinhaltet harte Bedingungen. In den folgenden Jahren muss sich die Sowjetunion gegen ausländische Invasoren behaupten. 2 Millionen Soldaten aus 14 verschiedenen Staaten umzingeln die junge Sowjetrepublik. Die Westmächte wollen die Herausgabe der verstaatlichten Ölquellen und Minen erzwingen, zu deren Finanzierung sie seinerzeit beigetragen hatten. Erst als sich die Sowjetregierung bereit erklärt, den Handel mit den Siegermächten zu intensivieren, ziehen diese ihre Truppen aus den besetzten Gebieten ab. Aber der Bürgerkrieg, der Kampf gegen die Konterrevolution im eigenen Land, setzt sich fort.
Es fällt ein Soldat bei Tarnopol, weiß nicht, wofür er sterben soll. Sag, Vaterland, was dich bewog, dass man dich in den Weltkrieg trug. Nur weil Frankreichs Kapital deine Kohle hat und deinen Stahl. Es ist bei Baku ein ergiebiger Quell, es hat Englands Bank die Hand auf dem Öl. Vielfach verflochten ist das Monopol. Darum fällt der Soldat bei Tarnopol.
Verachtet, der Großbojar hat ihm sein Land verpachtet, das bezahlte mit Arbeit und eigenem Flug und seiner halben Ernte, das ist ein Betrug. Einer ist Soldat worden, kämpft für den Zaren, muss in fremde Länder und zur Hölle fahren. Einer ist Matros worden, fährt am Schwarzen Meer. Das ist ihm alles lieber, als wenn er Bauer wäre.
Wo sind deine 7 Söhne geblieben? Babuschka, Babuschka, hast du sie heute schon gezählt?
Einer ging zur Eisenbahn, baut die lange Strecke, hackt sich durch das weite Land, schläft in einer Ecke. Einer ging nach Petersburg, wollte nimmer ackern, liest jetzt die Kanonenrohr, muss 14 Stunden rackern. Einem passt die Welt nicht mehr, wollte revoltieren, den schickte der Zar Nikolaus weit weg zu den Sibiren. Den 7. Sohn, den habe ich versteckt vor allen Frommen, damit sich einer rühren kann, wenn neue Zeiten kommen.
Wo sind deine 7 Söhne geblieben? Babuschka, Babuschka, hast du sie heute schon gezählt?
Meine Brüder weit verstreut, mögt ihr auch sein, denkst daran, die neue Zeit kommt nicht von allein.
Denkt daran, die neue Zeit kommt nicht von allein.
Im alten Staat regieren die Herren mit ihrem Apparat und den werden wir zerstören.
alte Bauplan taugt uns nicht für den neuen Staat. Neues Werkzeug brauchen wir und Pläne für die Tat.
Neues Werkzeug brauchen wir und Pläne für die Tat. Haben wir Werkzeug nicht dabei, müssen wir es finden. Gibt es keine Kampfpartei, müssen wir sie gründen. Gibt es keine Kampfpartei, müssen wir sie gründen.
Wie muss unser Hammer sein, Hobel und Plan? Sonst schiebt man uns die Freiheit weg, noch wie sie begann.
Sonst schiebt man uns die Freiheit weg, noch wie sie begann. Meine Brüder, sammelt euch, wo immer ihr seid. Einig bauen wir jetzt und gleich das Haus der neuen Zeit. Einig bauen wir jetzt und gleich das Haus der neuen Zeit.
Genossen, lasst es bleiben. Macht endlich euren Frieden. So wie die Dinge treiben, verlieren wir ganz entschieden.
Verlieren wir.
Löscht die Sturmlaternen. Trauert um die Toten.
Trauert um die Toten.
Greift nicht nach den Sternen. Schon gar nicht nach den Roten. Ausgerechnet wir, ausgerechnet hier. In Russland gelingt uns das nie. Ausgerechnet wir, ausgerechnet hier. In Russland gelingt uns das nie. Macht Deutsche und Franzosen zuerst Revolution.
Zuerst.
Zeigt es Englands Bossen. Wir folgen euch dann schon.
Später. Viel später.
Ja, in den Staatskolossen industrieller Macht sollen uns die Genossen mal zeigen, wie man's macht. Ausgerechnet wir, ausgerechnet hier. In Russland gelingt uns das nie. Ausgerechnet wir, ausgerechnet hier. In Russland gelingt uns das nie. Ausgerechnet wir, ausgerechnet hier. In Russland gelingt uns das nie. Ausgerechnet wir, ausgerechnet hier. In Russland gelingt uns das nie. Ausgerechnet wir, ausgerechnet hier.
In Russland gelingt uns das nie.
Dass es schließlich doch gelungen ist, in Russland, ist auf den Umstand zurückzuführen, dass sich das Volk nicht beirren ließ und dass sich die Arbeiter und Bauern massenhaft an der Revolution beteiligten. Als Beispiel für die Beteiligung des Volkes bringen wir die Geschichte vom finnischen Lokomotivführer Jalava, der Lenin im Oktober 1917 von Finnland nach Petersburg geschmuggelt hat.
Von Sonn und Kessel schwarz gebrannt und auch vom scharfen Wind steht Jalava am Führerstand, wo Dampf und Flammen sind. Sein neuer Heizer ist dabei, der ihm die Flamme nährt. Auf Lokomotive 293, die heute nach Russland fährt. Ein kleiner Mann von schmalem Bau, er werkt dort auf der Brücke. Ruß im Gesicht, das Haar war grau, es war eine Perücke. Jalava, Jalava, du Finne, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind. Und weil wir weiterkamen und weil die Welt sich dreht. Und weil mein Heizer von Flammen und Dampfkesseln was versteht. Sie dampfen ein in Bielostrow, wo Schocks von Offizieren die Züge auf dem Grenzbahnhof penibel kontrollieren. Sie prüfen jegliches Gesicht bei ihrer Inspizierung, doch sehen sie am Kessel nicht den Staatsfeind der Regierung. Jalava weiß, worum es geht und langsam dampft vorbei. Am letzten Posten, der dort steht, Lokomotive 293. Jalava, Jalava, du Finne, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind. Und weil wir weiterfahren und weil die Welt sich dreht. Und weil mein Heizer von Flammen und Stammkesseln was versteht.
Wir fahren,
jetzt saust die Grenzstation vorbei. Die Birken stehen nackt. Die Lokomotive 293 schnauft in erhöhtem Takt. Und Jalawa lacht in den Wind, in den Oktoberregen. Heiter, wenn wir drüben sind, dann wird sich was bewegen. Jetzt schneidet der Oktoberwind die letzten Äpfel an, die an den kahlen Bäumen sind, an der finnischen Eisenbahn. Jalawa, Jalawa, du Finne, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil uns die Fahrt in den Bahnhof hinter der Grenze führt und Wladimir Iljitsch Ulyanov mein Heizer die Flammen schürt. Ja, ba, 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 ba.
Zeiten so bequem, da war die Welt noch heil. Die Zeiten wurden bitter und meine schönen Gitter, die wurden aufgeteilt. Wo sie sich eins begnügten und meine Äcker pflegten, da fliegen sie jetzt für sie. Da gründen sie Kolchosen, wo zicht ich meine Rosen, ich kränk mich fürchterlich. Ach, wie war es doch vor dem in alten Zeiten so bequem, da war ich großer Herr. Dann kamen die Bolschewiken und meine schönen Fabriken gehörten mir nicht mehr. Im Werk, das mir gehört hat, regiert jetzt Sowjetrat. Adieu, adieu, Profit. Und dem Himmel sei's geklagt, sie haben mich nicht einmal verjagt. Ich arbeit auch noch mit. Ach, wie
war es doch vor dem in alter Zeit denn so bequem, da war ich noch beschützt. Weit reichten meine Fäden, der Staat war da für jeden, der Kapital besitzt. Jedoch das Volk marschierte und seit der Zeit diktierte das Proletariat. Wie konnten sie es wagen, den Staat mir zu zerschlagen? Jetzt hab ich den Salat. Aber wenn ich wieder reich bin, tiri, biri, 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 wird es wieder so wie früher sein, wird es so wie früher sein. Jo, wenn ich wieder reich.
Alle diese Erfolge der Oktoberrevolution waren nur möglich, weil sich das russische Volk eine starke Organisation geschaffen hatte, die Partei. Über die Weiterentwicklung dieser Partei und die Rolle der Sowjetunion heute sind wir unterschiedlicher Meinung. Einigkeit herrscht aber darüber, dass die Arbeiterklasse eine starke Organisation braucht, um ihre Ziele verwirklichen zu können.
Es war einmal, erinnert euch, tausend Haufen im Deutschen Reich, die wollten etwas ändern, verstreut in allen Ländern. Die Herren waren schneller, behoben ihre Fehler, vereinten unterm Beile die ungeeinten Teile. Und mit den Tricks den Alten will man uns wieder spalten, doch diesmal läuft es andersrum, weil wir zusammenhalten.
Die Situation, die kennen wir schon, was ist dran neu? Die Partei.
Nach der letzten Schlacht, da war der Bürger an der Macht und die kleinen Leute waren wieder Zweite. Der Bürger holte mit Bedacht sich in der allerletzten Schlacht mit Pauken und Trompeten die Waffen der Proleten. Wenn's wieder ihn gelüstet, dass er uns überlistet, dann läuft es diesmal andersrum, denn jetzt sind wir gerüstet.
Die Situation, die kennen wir schon, was ist dran neu? Die Partei.
Paris Kommune war, vergaßen sie den Bourgeois, der seine alte Welt noch in den Krallen hält. Es ahnte nicht der kleine Mann, wer er ist und was er kann, sah zwischen Elend und Bank keinen Zusammenhang. Doch heute kennt er des Bürgers Schmäh, genauso gut wie ein Bankier, drum läuft es diesmal andersrum. Wir stürmen das Winterpalais.
Die Situation, die kennen wir schon. Was ist dran neu? Die Partei.
Ja, und hier haben wir wieder unseren dazu typischen Kommentar. Denn die Ansicht, dass die Partei das Nonplusultra ist und die Revolution erringen wird, naja, das ist mittlerweile auch ein bisschen was abgegriffen. Mittlerweile sind da auch ein paar Jahre ins Land gegangen, denn schließlich ist die Proletenpassion, das hatten wir am Anfang schon erwähnt, von 1977, einer Hochzeit der K-Gruppen, der kleinen kommunistischen Gruppen. Man mag da heute drüber schmunzeln, aber damals war das in der radikalen Linke doch ein weit verbreiteter Gedanke. Heute gibt's dafür ein paar Leute, die auch meinen, dass man auch ohne eine Partei eventuell in diesem Land was verändern kann. Aber nichtsdestotrotz wollen wir euch weiterhin noch mit dem Schluss, dem letzten Lied von der Proletenpassion im zweiten Teil und der Schlussbemerkung der Schmetterlinge auf dem Booklet erfreuen.
Als das Sowjetvolk den Sieg errang, jagte durch den Äther wieder eine große Stille, die tönend klang, wie große Pause, wie Fischgesang. Der Schrecken fuhr in alle Glieder, doch in der Vorstadt, jeder Stadt, wo unterdrückte leben, hält man jetzt den Kopf gerad, hält man jetzt den Kopf gerad.
Die Schmetterlinge schreiben 1977 im Booklet hierzu weiter. Unsere Probleme mit diesem Thema. Wir hatten uns vorgenommen, im Rahmen dieser Station auch auf die heutige Rolle der Sowjetunion einzugehen. Dass es, zumindest in der vorliegenden Fassung, noch nicht dazu gekommen ist, liegt daran, dass in dieser Frage sehr unterschiedliche Meinungen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft vertreten werden. Da wir von vornherein keinen Zweifel daran gelassen haben, dass die Proletenpassion das Ergebnis einer kollektiven Arbeit ist, erscheint es uns nicht richtig, Aussagen zu machen, die nicht von allen Mitarbeitern unterschrieben werden können.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Es war diesmal die Proletenpassion Teil 2.
Es geht voran!
Ihr habt etwas gehört über die Pariser Kommune von 1871. Und etwas über die Oktoberrevolution in Russland.